Ja, liebe Gemeinde, Sie haben vielleicht die Katrin Polenske vermisst, die heißt Priscilla und ist noch 10 Jahre zu jung dafür. In 10 Jahren schlottern die Knie vielleicht nicht mehr, das werden Sie hier auch nicht sehen. Hier ist der entsprechende Rednerplatz ja gut verhüllt, im Haus Jona war das etwas anders. Ja, der Stefan hat schon von einer Busfahrt gesprochen, werden Sie jetzt gleich sehen, worum es dort geht. Am vergangenen Wochenende hatten wir ja Pfingsten. Pfingsten ist im Norden so das letzte Fest im Frühjahr. So in meinen Kindheitserinnerungen war Pfingsten eigentlich gar kein christliches Fest. Es war vielmehr der letzte Feiertag vor Buß- und Bettag. Es war allerdings ein verlängertes Wochenende. Ferien gab es ja nicht, aber es war das Wochenende, mit dem spätestens der Sommer eingeleitet wurde. Im Norden ist es ja alles klein wenig zeitversetzt, so 4 Wochen hinterher. Die christlichen Feste waren in ihrer Wichtigkeit Weihnachten, ist klar. Irgendwann kam dann mal Ostern, vielleicht dann noch Himmelfahrt. Pfingsten war so ziemlich die letzte Stelle. Von der Bedeutung des Pfingstfestes, auch und gerade für uns heute, war kaum mehr als eine Ahnung vorhanden. Und heute haben wir Trinitatis, den Sonntag der Dreieinigkeit Gottes. Gott begegnet uns hier als Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. An diesem Sonntag gedenken wir diesem Dreizack der göttlichen Macht, wobei jede dieser drei Zacken ihre eigene Bedeutung, ihre eigene Funktion hat. Jede dieser drei Zacken hat einen eigenen Wesenszug. Sie ist auf ein eigenes Ziel ausgerichtet. Ein Gott, den wir auf zwei oder gar eine dieser Zacken reduzieren, das ist nicht mehr der vollkommene Gott. Und deshalb wollen wir heute Trinitatis versuchen, die Vielfalt unseres Herrn neu zu erfassen. Und wir machen hierzu gemeinsam eine Ausfahrt mit dem Bus. Keine Angst, wir sind rechtzeitig zum Mittag zurück und Sie sitzen ja auch schon alle, können also gleich losfahren. Hat der Fahrer seine Karte, der Predikant seine Bibel vergessen. Ohne Bibel läuft hier erstmal gar nichts, deswegen diese kleine Störung. Ich lese nämlich zu Anfang noch den Predigttext, der uns auf dieser Fahrt begleiten wird. Er steht im Römerbrief im 11. Kapitel. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Und nun geht's los. Beginnen wir mit unserer Busfahrt. Wir sind hier nicht im flachen Land, sondern wir fahren in den Alpen. Entlang eines langgestreckten Tales, einer Ebene, fahren wir jetzt längs. Links und rechts haben wir Bergmassive, Gebirgsrücken, die uns einfassen. Auch vor uns taucht langsam ein mächtiger Gebirgszug auf. Diesen wollen wir überqueren, den Pass erreichen. Hierzu gibt es eine Passstraße. Wegen der guten Aussicht haben sie sich auf einem Fensterplatz gesetzt und können jetzt links und rechts rausschauen. Und während wir so auf diesen Gebirgszug zufahren, wird die Straße langsam schmaler. Mit den ersten sanften Kurven verlassen wir jetzt die Ebene. Die Straße beginnt langsam anzusteigen. Und bald schon wird die Straße recht kurvenreich und es geht recht steil bergan. Schließlich können wir nur noch in Serpentinen fahren, kennen Sie. Und uns langsam nach oben schlängeln. Sie spüren so richtig, wie der Busfahrer runterschaltet und Gas geben muss. Sie spüren auch so richtig, wie Sie in Ihre Sitze gedrückt werden, weil es so steil bergauf geht. Schauen Sie aus dem Fenster. Die eine Seite hat Pech. Denn abwechselnd sehen Sie erstmal eine Felswand und erst nach der nächsten 180-Grad-Kurve können Sie dann wieder auf die sich ausbreitende Landschaft schauen. Hier können Sie auf das Tal zurücksehen, aus dem wir gekommen sind. Sie sehen Wiesen, Häuser, unten fahren Autos. Zu diesem Tal geht es allerdings unmittelbar am Straßenrand recht steil bergab, nämlich so. Nennen wir es ruhig mal Abgrund. Ich als Norddeutscher, ich komme aus der Nähe von Hamburg, ich empfinde dieses Gefühl des Vorsicht Abhang ja bereits im Odenwald oder im Spessart. Sie sind da vielleicht etwas resoluter und werden das Ganze erst dann spüren, wenn Sie in den Alpen sind oder entsprechend schnell rauf und runter fahren. Genau dieses gleiche Gefühl wird sich aber bei Ihnen einstellen, wenn Sie zum Beispiel im Frankfurter Messeturm im obersten Stockwerk stehen und steil runtergucken. Oder sobald Sie sich über den Rand eines alten Dorfbrunnen beugen. Nur wenige Meter geht es hier bergab und doch stellt sich dieses Gefühl ein, dass alles andere als Geborgenheit ist. Es ist eher ein Gefühl der Unsicherheit, der Beklemmung, ein Gefühl des Halte mich fest. So beschreibt Paulus in diesem Römerbrief die Tiefe des Reichtums Gottes, die Tiefe seiner Weisheit, die Tiefe dieser Erkenntnis. Es besteht für ihn kein Anlass für eine Halleluja-Jubelstimmung, etwa nach dem Motto, welch ein fantastischer Ausblick oder welch ein fantastischer Einblick in diesen Brunnen. Paulus legt uns eher eine tiefe Ehrfurcht ans Herz und ich kann diese Ehrfurcht nachempfinden, sobald ich mich diesem Eindruck der Tiefe aussetze und ihn auf mich wirken lasse. Denn dann erkenne ich, wie wenig ich meine Situation unter Kontrolle habe. Was ist, wenn ich das Gleichgewicht verliere und hier jetzt hinabstürze? Ich halte mich hier gut fest, wird also nichts passieren. Aber der Busfahrer, wenn das auch ein Friese ist und auf seiner ersten Bergtour ist, dann könnten Sie schon etwas mulmiges Gefühl bekommen. Aber noch stürzen wir ja nicht und unser Bus fährt weiter brav die Passstraße den Berg hinauf, auf dieser unglaublichen Straße. Paulus schreibt weiter, wie unbegreiflich sind Gottes Gerichte und unerforschlich seine Wege. Da zählen wir uns nun als Christen dieser Gemeinde zu der Familie Gottes, zu seiner Gemeinde. Wir können in der Bibel und aneinander lernen, wie unser Gott sich mein und ihr Leben vorstellt. Und dann sagt uns Paulus hier, Gottes Wege sind unerforschlich. Weiß Gott denn nicht, wo er mit uns hin will? Oder kennt der Busfahrer seine Fahrstrecke nicht mehr? Wenn wir so über diesen Vers denken, dann haben wir zwei grundlegende Dinge verwechselt. Den Weg und das Ziel. Schauen wir wieder auf unseren Bus und versuchen, die Straße zu überblicken. Wenn ich zurück nach hinten schaue, oder besser nach unten, muss ich ja sagen, sehe ich diese sich windende Straße mit ihren verschlungenen Serpentinen. Ich sehe all ihre Kurven, die wir bereits durchfahren haben. Sieht richtig gefährlich aus, wie sich andere Busse hier hinaufschrauben und dabei mit der Vorder- oder Hinterseite ein ganzes Stück über den Abgrund hinausragen. Schauen wir aber nach vorn, so reicht unsere Sicht maximal bis zur nächsten Kurve. Ein Ausblick nach oben, zum Ziel unserer Fahrt, zu diesem Pass, der endet an den steil aufragenden Felswänden. Das Ziel, das der Fahrer mit uns ansteuert, dieses Ziel ist klar. Es ist der Pass über diesen Gebirgszug. Nur sehen können wir den nicht. Das Ziel, das Gott für jeden von uns hat, das liegt genauso fest. Gott möchte Gemeinschaft mit Ihnen und mit uns. Und hierzu hat er einen Plan für uns, für einen jeden. Er hat eine Vorstellung für Ihr und für mein Leben. Er hat eine Idee davon, eine Vision, was jeder von uns erreichen kann. Er weiß, was wir hierzu benötigen und das gibt er uns. Genauso weiß er auch, wo und wie er jeden gebrauchen möchte, der sich zu seiner Gemeinde zählt. Diese Passstraße, die wir fahren, die können wir in ihrem Verlauf nur rückwärts überblicken. Was vor uns liegt, das bleibt im Verborgenen. Aber wir verlassen uns drauf, dass wir den Gipfel erreichen, wenn wir auf dieser Passstraße weiterfahren. Genauso bleibt auch der Weg zum Ziel unseres Lebens ein Geheimnis. Auf der Passstraße weiß ich weder, wie viele Links- oder Rechtskurven noch kommen. Ich weiß nicht, wie weit der Gipfel entfernt ist. Und Gleiches gilt für mein Leben. Ich habe keine Ahnung, was mich am Ende des heutigen Sonntags erwartet. Im Moment weiß ich noch nicht mal, wo ich Mittag esse. Hab zwar eine Einladung, aber okay. Aber das ist es schließlich auch, was unser Leben so spannend macht, so abwechslungsreich macht. Bis ins Alter hinein bleibt es in gewisser Weise unberechenbar. Es ist immer gut für eine Überraschung. Solange ich jedoch auf dieser Passstraße fahre, so lange kann ich sicher bin, den Gipfel sicher sein, auch diesen Gipfel zu erreichen. Solange ich auf Gottes Wegen gehe, so lange gehe ich auf den richtigen Wegen. Kennen Sie den Ausspruch, der Weg ist das Ziel? Es klingt wie eine chinesische Weisheit, die man sicher auch in Frage stellen kann, aber in einem Punkt ist sie unbestritten richtig. Solange ich mich bildlich gesprochen auf dieser Passstraße fortbewege oder biblisch gesprochen mit Jesus unterwegs bin, ihn als meinen Lebensweg gewählt habe, er der Boden ist, auf dem ich stehe und gehe, so lange bin ich gewiss, den richtigen Weg gewählt zu haben. Wenn Sie Jesus als Ihren Weg gewählt haben, dann bleiben Sie da drauf. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann tun Sie es und tun Sie es bald. Sie werden dann nicht wissen, wie weit es bis zum Gipfel ist. Sie werden auch nicht wissen, wie weit Sie auf Ihrem Lebensweg mit Jesus kommen. Sie kennen die vor Ihnen liegenden Kurven nicht. Auch über die Gefahren wissen Sie nichts. Auch ich weiß nicht, was Jesus mit mir diesen Tag, diese Woche und dieses Jahr noch anstellen möchte. Und ich weiß schon gar nicht, was ich mit ihm zusammen erlebe und erreiche. Aber wir alle können sicher sein, es ist der richtige Weg, auf dem wir gehen. Und über unser Fortkommen werden letztendlich nicht Sie und nicht ich oder jemand anders entscheiden, sondern Gott allein. Doch wie auch immer Ihr und mein Lebensweg bisher verlaufen ist oder zukünftig verläuft, eines gilt in jedem Fall: Gottes Wege für unser Leben sind keine geraden Wege. Gerade Wege sind menschliche Wege oder besser, gerade Wege, diese Autobahnen des Lebens, die entspringen alleinig unseren Vorstellungen. Sie sind eher ein Bild für unsere Wünsche und Träume. Auf einer Autobahn werden Sie den Gebirgszug allerdings nie überqueren. Sie werden irgendwann in einem Tunnel verschwinden. Kennen Sie übrigens den klassischen menschlichen Lebensweg, den sich jede Großmutter für ihre Enkel wünscht? Bestimmt. Erst die Schule und das Studium oder eine Ausbildung. Danach arbeiten in einem Beruf mit Zukunft. Irgendwann kommen dann Familie mit Ehepartner und Kinder und die Enkel sind da oder die Urenkel. Nach und nach kommen dann für diese betroffene Person dann auch eigene Vorstellungen hinzu. Das Haus im Grünen, eine Lebensversicherung bei der Hamburg-Mannheimer, schließlich der Ruhestand, der bei bester Gesundheit irgendwo erlebt wird, vielleicht am Strand von Florida. Auf diesen geraden menschlichen Wegen eine Fahrt durchs Leben anzutreten, ist wie eine Autobahnfahrt, relativ langweilig. Aber es ist gleichzeitig, und das ist das Paradoxe daran, höchst gefährlich. Denn wie unsicher Fahrten auf diesen Autobahnen sind, zeigt sich, sobald unerwartet eine Kurve auftaucht. Mir fallen da folgende Möglichkeiten ein, Beispiele. Sie können das sicherlich für sich ergänzen. Ich falle mal zum dritten Male durch meine Abschlussprüfung. Damit ist mein Ausbildungsgang endgültig beendet. Oder ich habe einen tollen Job, aber meine Firma geht in Konkurs. Oder mein Chef ist sehr mit meiner Arbeit zufrieden, doch ich werde berufsunfähig. Oder ich führe eine gute Ehe und Partnerschaft und dann wendet sich mein Partner jemandem anderen zu. Bei der Trennung verliere ich meine Kinder und den halben Freundeskreis. Ich muss mein Haus und Hof verkaufen, um das mich viele vielleicht beneidet haben. Häufig durchkreuzt so eine erste Kurve unsere menschlichen Pläne oder sagen wir lieber Wünsche in einer Art, dass wir ins Schleudern kommen. Dann bedarf es nur noch einer weiteren Kurve, die unerwartet kommt und wir kommen von dieser so ebenen, geraden Bahn ab. Breit ist dieser Weg des Lebens, aber schmal ist der Weg, der zum Reich Gottes führt. Wenn wir diesen Weg zum Reich Gottes finden und gehen wollen, diesen Pass über das Gebirge, dann brauchen wir diese drei Wesen des Herrn. Wir brauchen Gott als Ziel des Weges, als Gipfel. Wir brauchen Jesus als den einzigen Weg zu diesem Ziel und schließlich den Heiligen Geist als Wegbegleiter. Gott als Ziel des Weges. Erst dann wissen wir, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Erst dann erkenne ich, worin der Sinn meines Lebens eigentlich besteht. Jesus, der einzige Weg zu diesem Ziel, er ist es, den wir nehmen können. Denn er sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und weiter, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und schließlich der Heilige Geist als Begleiter. Ihn hat Jesus uns vor seiner Himmelfahrt versprochen, als Tröster und als Mittler. Der Heilige Geist leitet uns, er führt uns sicher durch die Kurven des Lebens. Wenn wir diesen Weg zum Reich Gottes gehen, so dürfen wir wissen, unser Weg zu Gott, zu unserem Vater, ist von ihm vorgesehen, aber er bleibt für uns unerforschlich. Trotz aller menschlicher Weisheit und Erkenntnis werden wir diesen Weg nicht im Voraus ermitteln können. Und das ist gut so. Schauen wir ein letztes Mal aus dem Fenster unseres Busses. Gott gibt uns hier viele Hinweise, um auf dieser schmalen Passstraße zu bleiben und nicht vom Weg abzukommen. Gefährliche Abschnitte werden mit Warnungsschildern angekündigt, Fahrbahnmarkierungen halten uns auf geraden Strecken, auch hier die Hilfe geben, so uns auf der Mitte der Straße zu bleiben. Schließlich gibt es Leitplanken, die uns zurück auf die Straße führen, wenn wir wirklich einmal vom Weg abzukommen drohen. Aber vereinzelt sehen wir auch Autowracks neben der Straße, Autos, die vom Weg abgekommen sind und so ihre Endstation erreicht haben. So unklar und gefährlich dieser Weg auch erscheint, so wenig wir über die bevorstehenden Situationen und Gefahren wissen, so sicher wie das Amen in der Kirche ist doch, dass wir mit dem Heiligen Geist auf dem richtigen Weg sind, zu dem einzig wahren Ziel kommen. Bleiben wir zum Schluss unserer Predigt noch einmal ganz nah an unserem Text, und zwar dem ersten Vers. Ich zitiere nochmal. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Zuerst einmal gilt dieser Vers allen Menschen. Er gilt sowohl mir als auch ihnen. Er gilt für Alte und Junge, Konfirmanden oder noch keine Konfirmanden, Teenies, Twents. Er gilt allerdings auch für Ungläubige und für Gläubige gleichermaßen. Gott macht hier keine Ausnahmen. Auch nicht bei den Menschen, die wir für glaubensmäßig gut oder auf der sicheren Seite sehen, die wir hoch anschauen. Das können zum Beispiel die Missionare sein, die unsere Gemeinde unterstützt. Christliche Buchautoren zum Beispiel. Oder Musiker oder andere Stars der christlichen Szene. Leute, die im Rampenlicht stehen. Dann gibt es Evangelisten. Auch diese Menschen stehen unter diesem Vers. Und in gewisser Weise natürlich auch die Pfarrer der Gemeinde, Mitglieder des Kirchenvorstandes, Predikant selbstverständlich auch. Alle stehen wir in der Fessel des Ungehorsams, dieses Ungehorsams gegen Gott. Und diese Fessel schließt uns alle vollständig ein. Nicht nur, dass uns da irgendetwas an weltliche Versuchung klammert, wie eine Fußangel. Nein, wir sind umringt, eingeschlossen von diesem Ungehorsam. Um bei der Busfahrt zu bleiben, wir sind alle versucht, auch mal von dieser Passstraße abzuweichen, neben dem Asphalt zu laufen und zu spüren, dass dort der Boden unter uns abrutscht. Auch wenn wir es vorher wissen, so gibt es doch den Drang, es auszuprobieren, es zu erleben. Wer kleine Kinder hat, der weiß das, der spürt das. Die wollen diese Grenze auch erleben. Und aus dieser Umklammerung können wir uns selbst nicht endgültig befreien. Und das ist das, was Paulus meint. Zum Beispiel durch einen besonders christlichen Lebenswandel, wie auch immer der aussehen könnte. Wir können viel dafür tun, nicht in Versuchung zu fallen. Aber endgültig befreien, das wird uns nicht gelingen. Diese Erkenntnis ist gerade für Leute, die frisch zum Glauben kommen, die diesen Weg über den Pass gerade entdeckt haben, relativ schwer. Denn wenn sie ihr Leben gerade mit Jesus begonnen haben, dann sprühen sie von dieser Liebe, die Gott in den Menschen reinschickt. Aber diese Erkenntnis hilft mir spätestens dann, wenn diese erste Begeisterung für Jesus, warum auch immer, nachlässt. und meine Liebe zum Herrn zu etwas Normalem wird in meinem Alltag. Denn dann ist Raum für etwas noch viel Größeres. Diese Fessel des Ungehorsams, die schenkt Gott uns, damit jeder Gottes Erbarmen, seine Gnade am eigenen Leib verspüren kann. So haben viele Christen unter uns diese Leitplanken entlang der Passstraße erfahren oder sie werden es noch tun. Es ist sicher schmerzhaft, wenn wir an sie stoßen und von ihr auf die Straße zurück geleitet werden. Wahrscheinlich bleiben da Beulen und Blessuren zurück, aber diese Leitplanke bewahrt uns vor dem Absturz. Das ist Gottes Gnade, das Größte, was er für uns bereithält. Allein seine Gnade genügt. Und der Friede Gottes und die Gnade, die größer sind als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne von nun an bis in Ewigkeit. Amen.